Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Tilko Gries, unser Russland- und Ukraine-Experte, ist jetzt zugeschaltet. Blicken wir zunächst auf die militärische Lage. Was hat sich in den letzten 12 Stunden getan?
Sehr viel mehr Beschuss, Artillerie und Bomben, sowohl aus der Distanz abgefeuert als auch von Flugzeugen. Auf Kiewer Vororte, Irpin, Makarow, Gostomel, Bucha und Worsel sind da zu nennen. Die liegen alle im Nordwesten Kiews. Im Norden liegt die Ortschaft Slavutych, die eingekesselt sein soll, isoliert sein soll. Und noch etwas weiter Richtung Norden, fast schon Richtung belarussische Grenze, da ist seit langer Zeit schon die Stadt Tschernigow umkämpft. Es gäbe dort keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Ukraine meldet im Süden einen Erfolg. Man habe ein Schiff der russischen Kriegsmarine zerstört, das für eine Landungsoperation in Odessa hätte verwendet werden sollen. Russland wiederum meldet, dass die Hälfte des Stadtgebietes von Mariupol inzwischen unter russischer Kontrolle sei.
Jetzt hat US-Präsident Joe Biden die Befürchtung geäußert, dass Russland biologische bzw. chemische Waffen einsetzen könnte. Welche Anhaltspunkte gibt es dafür?
Bidens Begründung lautet so: Wann immer Wladimir Putin den USA, der NATO, dem Westen oder der Ukraine etwas vorwerfe, etwas zu planen, dann sei das der russische Propagandanebel, der verbergen solle, dass Russland selbst so etwas plane. Beispiele für diese Propagandataktik gibt es reichlich, zum Beispiel im Krieg in Syrien. Und jetzt in der Ukraine oder im Ukraine-Krieg, auch schon vorher behauptete die russische Propaganda seit geraumer Zeit, die Ukraine entwickle selber chemische, biologische und sogar atomare Waffen. Und damit hat Russland seinen Einsatz, seinen Krieg jetzt präemptiv sozusagen selbst begründet. Also Biden ruft dazu auf, wachsam zu sein, wenn in Moskau solche Formulierungen verwendet werden.
Was sagt der Kreml?
Der Kreml streitet das ab, selbstverständlich. Der Kreml nimmt für sich in Anspruch, sich zu verteidigen gegen die Ukraine. Wir kennen die Begriffe Denazifizierung zum Beispiel, also dass in der Ukraine eine narzisstische, drogenabhängige Clique regiere. Das ist die übliche, bekannte Argumentation.
Unterdessen hat Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, noch einmal bekräftigt, dass die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichten würde, im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Wir haben den O-Ton hier, hören wir mal kurz rein.
Es ist ein Kompromiss für alle. Für den Westen, der in Bezug auf die NATO nicht weiß, was er mit uns machen soll. Für die Ukraine, die Sicherheitsgarantien will. Und für Russland, das keine weitere NATO-Expansion will.
Volodymyr Zelensky. Außerdem fordert er ein direktes Treffen mit Putin. Tilko Gries, gibt es irgendwelche Signale aus dem Kreml darauf?
Für ein solches Treffen, nein, gibt es überhaupt gar keine Signale. Das ist nicht ungeschickt von Volodymyr Zelensky, immer wieder darauf zu verweisen, dass er sich nur mit Putin treffen wolle und es dann eben substanzielle Fortschritte geben könne. Das erhöht ja auch den internationalen Druck auf den russischen Präsidenten. Für Putin selbst wäre es ja schon eine Teilniederlage, sich mit Zelensky an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln. Zelensky selber senkt allerdings dann auch die Erwartung an diese ganzen Unterhändlerverhandlungen, die in diesen Tagen laufen, ob online oder in anderen Formaten, sozusagen von denen, dass die trügen also allenfalls vorbereitenden Charakter, und er stärkt damit auch seine eigene Rolle. In diesem heute Nacht hat er ja außerdem noch bekannt gegeben, dass eine ganze Reihe von Bedingungen nach wie vor erhalten bleiben, nämlich die Ukraine ist nicht bereit, russisch besetzte Territorien als russisch anzuerkennen. Und er hat es gebunden an ein Referendum. Jedes Verhandlungsergebnis wolle er einem Referendum in der Ukraine unterziehen. Da entstehen nun gleich ein ganzer Haufen neuer Fragen. Unter welchen Bedingungen soll das Referendum stattfinden, auch in den okkupierten Territorien? Und was wäre denn das ukrainische Volk eigentlich bereit zu billigen? Welche Verhandlungsergebnisse?
Nachvollziehbar aus Zelenskys, aus ukrainischer Sicht. Aber es klingt natürlich auch alles ein bisschen danach, dass sich dieser Krieg zunehmend festfährt. Nur eben immer brutaler. Ist das die zunehmend wahrscheinliche Perspektive?
So sieht es zurzeit aus, dass sich dieser Krieg in Richtung eines Patts oder eines Stillstands entwickeln könnte. Franz Stefan Gadi, ein Militäranalytiker, schreibt, es kann stimmen, dass die Ukraine diesen ersten Teil dieses Krieges gewonnen hat, ganz einfach, weil sie ihn nicht verloren hat, so wie es ja fast alle erwartet hatten. Aber eben auch der erste Teil, das heißt, es folgen noch weitere.
Schauen wir noch mal kurz nach Russland. Der bekannteste Oppositionelle, Alexei Nawalny, der bereits interniert ist im Straflager, ist noch einmal schuldig gesprochen worden wegen Betrugs. Steht noch kein Strafmaß fest. Aber ist der Zeitpunkt Zufall oder ein Signal?
Nein, das ist kein Zufall, denke ich. Alexej Nawalny, also jeder, der nicht komplett naiv ist, hat erwartet, dass Alexej Nawalny nicht nach der Haftstrafe, die er jetzt gerade absitzt, dann aus dem Gefängnis kommt, sondern dass da noch weitere kommen. Und jetzt hat die russische Justiz weitere Vorwürfe gefunden und es werden sicherlich noch einige Jahre da drauf kommen. Aber das hätte nicht jetzt unbedingt sein müssen. Also die Haftstrafe, die er jetzt gerade absitzt, die hält noch an, mehr als anderthalb Jahre. Das hätten auch andere Zeitpunkte sein können. Also das ist ein Signal sicherlich in diese Situation, jetzt auch innenpolitisch. Und die Repression auch gegen andere Regimekritiker bleibt erhalten. Zum Beispiel ein Urteil gegen einen Demonstranten, der ein Plakat in die Höhe gehalten hat, das mit 8 Sternchen bedruckt war. Das ist der Platzhalter gewesen für Net Vojne. Das ist russisch für kein Krieg. Strafe 50.000 Rubel, 440 Euro.
Vielen Dank, Tilko Gries. Und in einer Stunde vertiefen wir das Thema noch einmal. Wie lange macht die russische Zivilbevölkerung diesen Krieg mit? Dann Fragen an den Osteuropa-Experten Wilfried Jilge.